wir fordern da immer so viel von den Führungskräften und natürlich ist es für die genauso schwer, gerade in diesem Chaos Orientierung zu finden. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, auch hier, wie wichtig Führungskräfte als Vorbilder sind. Also ich glaube, wenn das Team sieht, okay, hier kooperieren auch meine Führungskräfte, dann ist das ein gutes Vorbild und das wird vielleicht auch verlangt. So, es geht darum, zu kooperieren.
Willkommen bei Leaning Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leaning Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Laura Bornmann. Laura zählt zu den führenden Stimmen für New Leadership im deutschsprachigen Raum. Bereits mit 28 Jahren leitete sie die Personalentwicklung bei Rewe für rund 18.000 Mitarbeitende und trieb dabei einen Kulturwandel voran, der Führung von Grund auf neu dachte. Als Beraterin, als Coach, Autorin und auch Podcast-Host setzt sie sich heute für eine Arbeitswelt und auch Führungskultur ein, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Von Laura wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, warum Führung sich manchmal auch einsam anfühlt, obwohl du den ganzen Tag mit Menschen sprichst, in Meetings sitzt und Entscheidungen triffst. Wir sprechen darüber, wie Führungsrollen auch Distanz erzeugen können, warum nahbar sein nicht automatisch emotionale Nähe bedeutet und wie so viele Führungskräfte oft ohne echte Peer Group dastehen. Laura zeigt in unserem Gespräch auch, warum Verletzlichkeit der entscheidende Schlüssel zu mehr Vertrauen und echte Beziehung ist. Und wie wir alle zu einem Miteinander beitragen können, das auf gegenseitige Unterstützung statt auf Einzelkämpfertum setzt. Bevor wir starten, der Leading Well Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns deshalb, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest und auch weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Laura Bornmann. Hallo Laura, herzlich willkommen mal wieder, muss ich sagen, im Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du dabei bist.
Ja, voll schön, wieder hier zu sein. Freue mich total.
Ja, und wir haben heute, würde ich sagen, mal wieder echt ein ganz gutes Thema im Gepäck. Es macht ja auch Sinn, ab und zu mal so die kleinen Tabus anzusprechen, vielleicht die Themen, die noch nicht ganz so viel Sichtbarkeit bekommen und trotzdem unser Leben gerade in der Führung und der Zusammenarbeit schon sehr beeinträchtigen. Und zwar ist das Thema Einsamkeit, vielleicht auch ein bisschen Isolation in der Führung. Einerseits sind ja Führungskräfte schon permanent im Austausch, würde man sagen. Ganz viele Meetings, ganz viele Gespräche, Entscheidungen, die zu treffen sind. Und trotzdem berichten gar nicht so wenige von Einsamkeit. Mhm. Du warst auch mal eine ganze Zeit selber Führungskraft. Du kennst und begleitest auch viele Führungskräfte. Wenn wir so über Einsamkeit in der Führung sprechen, trotz voller Kalender, trotz irgendwie ganz viel zu tun, was ist denn das eigentlich für eine Art von Einsamkeit? Was passiert da? Wie fühlt sich das an?
Ja, ich glaube, den ersten Punkt, den du schon angesprochen hast, ist, dass wir eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen. Ne? Also deswegen ist es so schön, dass wir das heute mal hier machen. Und ich glaube, das ist erstmal das erste Problem. Man denkt dann so, man ist jetzt in der Rolle und irgendwie fühlt man sich vielleicht manchmal einsam und alleine und irgendwie denkt man, was ist denn falsch mit mir? Geht's nur mir so? Genau, aber da vielleicht nochmal, um ein bisschen Kontext zu geben, genau, ich habe ja ein Buch zum Thema New Leadership geschrieben und genau, und darüber haben wir uns unterhalten und du fandest besonders das Thema Einsamkeit spannend, weil darüber habe ich auch geschrieben und genau, habe hier tatsächlich einfach auch viel über meine Führungsgeschichten einfach mal aufgeschrieben und die, und dafür stehe ich ja auch sehr ehrlich, sehr, sehr authentisch, sehr schonungslos. Und da gehe ich vielleicht mal jetzt mal direkt rein, weil auch ich kenne dieses Gefühl, als ich damals Führungskraft wurde. Und ich habe so gedacht, Benjamin, als ich war ja sehr nahbar und das ist ja auch, dafür setze ich mich ja auch ein, für einen nahbaren Führungsstil, so auf Augenhöhe und irgendwie nicht so typisch Chefin. Ich fand das auch mal doof, Chefin genannt zu werden. Und habe so gedacht, naja, mir passiert das nicht, weil ne, ich bin ja so irgendwie jetzt nicht höher gestellt, sondern ich bin ja eine aus dem Team. Und auch ich habe dann gemerkt, so wie mich diese Führungsrolle auf verschiedenen Ebenen verändert. Und es war tatsächlich dieses Gefühl auch manchmal. Und da spielten viele Faktoren eine Rolle. Also gerade am Anfang war es oft so, dass ich einfach sehr mit mir, dass es sehr hohe Erwartungen an mich gab und ich am Anfang dachte, ich kann diesen Herausforderungen nicht gerecht werden. Das war wahrscheinlich auch am Anfang so, weil das für mich auch neu war. Und dann habe ich mich manchmal einfach alleine gefühlt mit den Herausforderungen. So, und habe gedacht, okay, das kann ich jetzt irgendwie mit niemandem teilen, weil das sind halt natürlich auch manchmal Dinge, die das Team betrifft und worüber man einfach nicht offen sprechen durfte. Dann habe ich, ich erinnere mich an so eine Situation, die beschreibe ich auch im Buch, als ich mal morgens ins Büro kam und da kam ich, dann kam ich in, ja, irgendwie mein Team stand zusammen oder einige aus dem Team und kam dahin und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie die Gespräche verstummen so ein bisschen. Mhm. So, und also weißt du, was ich meine? So, und dann habe ich gedacht, hey, das kann doch jetzt nicht sein. Also ich bin doch jetzt nicht anders, ihr könnt mir doch alles erzählen und wieso darf ich denn jetzt hier nicht teilhaben? Und muss dann erstmal akzeptieren, okay, ich bin jetzt irgendwie ja schon Chefin. Ich treffe hier Entscheidungen, die ich nicht mit jemandem, mit allen vorher abstimmen kann. Ich kriege Informationen, die nicht alle bekommen. Ich muss über Leistung beurteilen, ich muss über Gehaltserhöhungen bestimmen und auch Kündigungsgespräche führen. Ja, und all diese Gemengelage genau dann dazu geführt, dass ich manchmal einfach auch diese Momente hatte, wo ich dachte, oh, irgendwie bin ich so ein bisschen jetzt alleine und kann das hier mit keinem besprechen. Und ich glaube, Benjamin, das wird jetzt in der Zeit, die auch noch bevorsteht, es wird alles irgendwie, ne, die Krisen, in denen wir jetzt schon sind, das wird nicht weniger, sondern das wird mehr.
Ich finde gerade diese Veränderung, wie du sie beschrieben hast, ich komme aus dem Team und gehe in eine Führungsrolle. Und durch diese Rolle verändert sich ja nicht nur vielleicht so meine eigene Arbeitsidentität, sondern auch die Beziehung zu den Menschen um mich herum, finde ich extrem spannend. Und so ein bisschen auch so, wie du es beschreibst, gerade diejenigen, die vielleicht auch diesen Schritt machen, haben ja vielleicht erstmal so selber das Gefühl, na, ich bin ja jetzt einerseits irgendwie vielleicht natürlich irgendwie Führungskraft, aber ich sehe mich gar nicht so viel anders. Ne? Also unsere Beziehung ist doch eigentlich immer noch die gleiche. Ne? Wir sind doch cool miteinander. Ja. So, ja, wir können doch offen miteinander reden.
Ja, genau.
Aber dann zu beobachten, aber es geht den anderen gar nicht genauso. Ne? Also natürlich hat man mal so ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, aber du hast es beschrieben, ne? Die Gespräche verstummen. Man wird vielleicht dann doch irgendwo auch ein bisschen anders behandelt oder mit einem wird anders gesprochen. Also ein bisschen so von In-Group hin zu Out-Group, beziehungsweise fast No-Group, ne? Wenn man auch erstmal vielleicht sich die Frage stellen muss, wer ist denn jetzt eigentlich meine neue Peer-Group? Mit wem spreche ich denn über die Herausforderungen einer Führungskraft? Vielleicht jetzt nicht mehr mit meinen Mitarbeitenden, die vorher meine Kollegen waren, sprechen. Ne? Wie ist denn das quasi, wenn du auch so mal zurückschaust, ohne Gruppe zu sein und dich dann irgendwie neu zu vernetzen? Ist das was, was du auch für dich als notwendig erachtet hast? Oder hattest du schon so ein Netz auch an anderen Führungskräften, so wenn du so mal zurückschaust auf deine Situation?
Ja, also ich glaube erstmal, da musste ich das irgendwie so akzeptieren, dass das so ist und habe auch irgendwann verstanden, dass das auch richtig so ist. Ne? Also am Ende geht es natürlich nicht in Organisationen. Also als Führungskraft ist natürlich nicht unser Ziel immer oder uns irgendwie Beliebtheitsführer zu werden, so oder Führerin. Und ich spreche ja viel davon, auch in dem Buch, das ist ja auch ein bisschen der Aufhänger, dass mir mal gesagt wurde, Lau, du bist so nett, so wirst du nicht Karriere machen. Und ich sage ja heute, ich komme zum Schluss, nein, das ist ein großer Vorteil, eine große Stärke, wenn wir empathisch sind. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass Nettsein reicht. So, das heißt, ne, das ist ja irgendwie auch logisch, sondern du brauchst natürlich noch viele andere Eigenschaften und was natürlich auch so ist, wir müssen heute viel empathischer sein, wertschätzender, aber gleichzeitig können wir auch harte Entscheidungen treffen, müssen wir auch harte Personalentscheidungen treffen. Ne? Ich glaube, da müssen wir erstmal hinkommen, dass das kein Widerspruch ist. Und das war erstmal eine Erkenntnis, dass das irgendwie auch okay ist und normal ist, dass ich als Führungskraft einfach Ziele habe auch des Unternehmens. Dafür werde ich bezahlt letztendlich auch. So, und dann kann es nicht mein Prior-Ziel sein, hier irgendwie von allen geliebt zu werden oder beliebt zu sein bei jedem. So, und das musste ich irgendwie auf die harte Weise auch ein bisschen lernen. Und irgendwie klingt das heute auch so logisch, aber wenn eine Person, also jetzt ich, eine starke Harmoniebedürftigkeit ist es natürlich nicht so einfach gewesen. Und da hilft, glaube ich, und das war auch so ein bisschen so ein Learning, ein klarer Kompass mit klaren Werten. Ich habe mir immer gesagt, okay, die Werte, ich habe aber auch die Ziele und mein Ziel war es immer eben diese Werte, nach diesen Werten zu leben und die nicht zu verletzen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut damals hinbekommen. So, und zu deiner Frage, total. Also ich glaube, natürlich ist es so in hierarchisch organisierten Unternehmen, hast du dann natürlich dann auf deiner Ebene, das war früher war es ja so, die Führungskräfte, die dann auf meiner Ebene waren, waren früher irgendwie nicht auf Augenhöhe, ne? Und vor denen hatte ich dann krass Respekt und so weiter. Und und dann habe ich schon viel dann auch investiert. Auch aus dem Grund, weil ich wusste, die sind natürlich auch für meine Themen wichtig, für unsere HR-Themen wichtig. Und hatte dann natürlich, wie du es richtig sagst, so einen neuen Zirkel, das kann man vielleicht ganz gut so sagen, mit denen ich mich dann, ich habe immer versucht, mich offen mit denen auch auszutauschen, um genau das darüber auch, und das wollte ich ja mit dem Buch auch erreichen, dass wir offen über diese Herausforderung sprechen als Führungskraft, was wir halt so selten machen, weil wir immer noch dieses Bild der starken, fehlbaren Führungskraft haben. Genau, also ich glaube, man muss sich dann einfach andere Peer Groups suchen. Und gleichzeitig, und das möchte ich nochmal betonen, kann man natürlich trotzdem nahbar sein und cool sein mit den Leuten. Und ich glaube, ich habe es schon irgendwie geschafft, dass wir trotzdem irgendwie nochmal eine andere Augenhöhe hatten und ich trotzdem viel mitbekommen habe. Aber ich war auch Führungskraft und alles werde ich sicherlich nicht mitbekommen haben.
Ja, ich finde es total interessant. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen gehabt, wo ich dachte, es sind so zwei Facetten vielleicht von Einsamkeit und Isolation, die ich da so ein bisschen raushöre. Ne? Das eine ist, sich einsam fühlen, was faktisch erstmal gar nicht bedeuten muss, dass man wirklich einsam ist. Ne? Aber wenn ich jetzt in dieser Situation bin, vielleicht tatsächlich jetzt neu in der Führung bin oder ich komme vielleicht auch neu in ein Team rein, in eine Organisation rein, erstmal habe ich das Gefühl, ich gehöre da jetzt nicht mehr ganz so mit dazu, zum Beispiel bei meinem Team. Ne? Es fühlt sich irgendwie anders an und ich fühle mich irgendwie in einer anderen Rolle. Aber es muss ja erstmal nur ein Gefühl sein. Ne? Gerade wenn es um so eine neue Peer Group geht, also Offenheit, Nahbarkeit, gegenseitige Unterstützung in einem Führungszirkel, habe ich schon das Gefühl, dass es da schon dahin kommen kann, dass man eher faktischer, ein bisschen isolierter und entkoppelter voneinander ist. Ne? Also wo es nicht nur ein Gefühl ist, sondern wo vielleicht auch so eine Kultur, auch so eine Struktur am Ende wirklich dazu führt, dass da nicht wirklich richtig viel Verbindung entsteht. Ne? Also es ist nicht nur, ich fühle es nicht nur so, sondern es ist vielleicht faktisch tatsächlich sogar so, dass viel mehr Wettbewerb, viel mehr Politik da ist, als wirklich diese Offenheit, Nahbarkeit, wie du sie gerade auch beschrieben hast. Es sind so zwei Ebenen, die ich sehe und ich glaube, ich würde mal in die erste mit dir nochmal so reingehen, in dieses persönliche Wahrnehmen und vielleicht auch Gefühl dahinter. Weil ich habe so selber den Eindruck, dass es auch erstmal viel mit mir selber zu tun hat. Ne? Also wer will ich sein? Wie sehr möchte ich vielleicht anderen gefallen, gemocht werden, People-Pleasing und so weiter und so fort. Wenn du so auf die Führungsrolle mal schaust, vielleicht auch sowieso, wie du sie im Buch beschreibst, weil ich finde, man hat ja auch schon rausgehört, auch dein Selbstverständnis ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld zwischen Nahbarkeit, Offenheit, aber trotzdem eine gewisse Konsequenz. Was braucht's denn aus deiner Sicht, um mich da selber auch finden zu können? Wie hast du das vielleicht auch damals gemacht, dich da an deiner Rolle finden zu können? Also Beziehung zu wahren und trotzdem, sag jetzt mal, inhaltlich konsequent und stark sein zu können?
Ja, das ist so eine irgendwie auch eine beliebte Frage oder ich glaube, es beschäftigt einfach viele Menschen, weil für viele ist es so ein Widerspruch. Ich finde, das ist gar nicht so ein Widerspruch. Ich kann das aber schon auch nachvollziehen. Ich glaube, bei mir war es so, also ich habe gemerkt, je mehr ich mich selbst kennengelernt habe und meine Stärken und auch meine Schwächen, desto mutiger konnte ich sein und desto verletzlicher konnte ich sein und desto mehr konnte ich eben auch sagen, was mir schwerfällt und was ich nicht so gut kann. Weißt du, am Anfang war es so, da habe ich immer versucht, das Bild aufrecht zu erhalten, so dass ich keine Fehler mache und dass ich alles irgendwie kann. So, ich dachte irgendwie, ich muss das alles können. So, mittlerweile kann ich super gut sagen, auch was ich nicht kann. Ne? Und zum Beispiel früher war es so ein Thema, ich bin ja quasi fachfremd in den Bereich gekommen. Und damals war es, und wie es heute oft auch noch ist, musstest du, also der beste Fachexperte, wir kennen das Thema, wurde zur Führungskraft befördert. Und ich passte da so gar nicht rein, also weil ich hatte keine Fachexpertise. Und am Anfang, ich habe mich da sehr stark mit beschäftigt und reingelesen und so. am Anfang weiß ich, da wollte ich unbedingt, das beschreibe ich auch im Buch, unbedingt meine Kompetenz zeigen und habe sehr viel gesendet und wenig zugehört. Ne? Das ist nochmal so ein Thema. Aber das weiß ich noch, weil da habe ich so gedacht, okay, das ist eine Schwäche, das ist nicht gut und das muss ich irgendwie kaschieren. Und da fiel mir das schwer, auch zuzugeben, dass ich vielleicht nicht die Expertin bin in allen Bereichen, sondern dass ich dafür ein Team habe. So, und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zu beantworten, ich glaube, damit steht und fällt wirklich viel, dass man einfach, und aus meiner Sicht ist das unabdingbar für jede Führungskraft, wirklich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dann können wir viel besser eben auch zu dem stehen, was wir nicht so gut können, können wir verletzlich zeigen und uns verletzlich zeigen. Und Verletzlichkeit, und das wissen wir heute auch, schafft am Ende Vertrauen, und heute geht es ja um Vertrauen. So, von daher, genau, fiel es mir am Anfang auch nicht so leicht, aber heute kann ich gut darüber sprechen.
Wenn du so ein bisschen vielleicht für dich auch mal reflektierst, auch aus dem eigenen Erleben oder was du bei anderen Führungskräften auch beobachtest, was verändert denn Verletzlichkeit in Richtung des Teams? Warum ist das so wichtig? Ne? Also es wird häufig darüber gesprochen, ja. Und auch gerade, wie du es auch beschreibst, Vertrauen und so weiter und so fort. Aber ich finde schon ganz spannend, da mal so ein bisschen tiefer zu gehen und zu schauen, was denn das Signal, was das bringt, auch in, oder sendet auch in Richtung eines Teams, und wie beeinflusst das eigentlich auch ein Team? Ne? Wie beeinflusst das meine Beziehung als Führungskraft in Richtung des Teams, vielleicht auch das Team untereinander? Weil ich glaube, nur so kann man vielleicht auch so ein bisschen diese Psychologie, diese Dynamik dahinter mal so ein bisschen verstehen. Ne? Wenn du mal nochmal so ein bisschen schaust, auch auf dein Erleben, was hat denn mehr Verletzlichkeit, sich auch zu öffnen in Richtung des Teams, im Team bewirkt? Wie hat das vielleicht auch die Dynamik verändert? Was würdest du sagen?
Also im Kern glaube ich, wir Menschen wollen uns mit anderen Menschen identifizieren. So, und also wir wollen sehen, dass das echte Menschen sind, die auch Gefühle haben, die auch Zweifel haben, die auch Sorgen haben. Und ich glaube, im Kern schaffen wir genau das. Also wir schaffen quasi Identifikation, dass die Menschen im Team sehen, okay, das ist auch nur ein Mensch, ich kann mich damit irgendwie verbinden, irgendwie das so, ne, und merke, okay, wenn jemand sich verletzlich zeigt, das ist jemand, der selbst auch empathisch ist, der selbst auch Gefühle zeigen und wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern. Und ich habe selber erlebt, als ich in Führung war, an ganz vielen Stellen, und habe auf einmal gemerkt, okay, irgendwie die Leute vertrauen dir auf einmal auch Dinge an. Ich kriege viel mehr mit und kann viel mehr am Ende natürlich auch beeinflussen, kann auch Rahmenbedingungen beeinflussen, am Ende dafür sorgen, dass die Leistung am Ende besser ist. Also, weil ich im Endeffekt sehe, okay, wo steht der eine jetzt, wo steht der andere, wie kann ich das anpassen, wo kann ich noch Dinge verändern? So, und das ist es. Und ich habe selber, eine Sache ist mir so besonders in Erinnerung geblieben, da war ich noch ganz sehr, sehr jung, und da habe ich mal eine Führungskraft auf sehr hoher Ebene, Management-Ebene, die hat mal vor mir geweint, weil es war schon so ein Überforderungsmoment, und da habe ich im ersten Moment gedacht, das kann doch nicht sein, wieso weint die jetzt, auf so einer Position weint man doch nicht. Also ich habe halt wirklich dieses Bild, was ich selber von der Führungskraft irgendwie hatte, was mir vorgelebt wurde, das hatte ich so wurde ich ja auch sozialisiert. So, und dann habe ich aber gemerkt mit der Zeit, dass das ganz im Gegenteil sogar zu mehr Respekt geführt hat. Also, und ich glaube, das liegt genau daran, dass ich auf einmal mich mit dieser Person identifizieren konnte und verstanden habe, okay, das ist auch irgendwie nur ein Mensch. So, und die hat auch Gefühle und so und macht trotzdem einen guten Job. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist ja nicht, wir müssen irgendwie verletzlich sein und wir brauchen jetzt keine kompetenten Menschen mehr oder Führungskräfte, ganz im Gegenteil. Natürlich müssen wir kompetent sein, aber diese Kombination aus sich verletzlich oder menschlich zeigen, die ist einfach unschlagbar.
Und ich glaube, das, was eher so zu unserem Problem im Zweifel wird, ist ja, wenn wir wirklich in der Arbeitswelt fest daran glauben, kompetent bedeutet, wir müssen immer diese Stärke nach außen signalisieren, ne? Und wir können keinerlei Verletzlichkeit zulassen. Und ich würde tatsächlich auch, ich würde deine Erfahrung da sehr unterstreichen. Ich hatte das auch ich glaube, meiner letzten Festanstellung war das, auch eine relativ hohe Führungskraft, mit der wir über die Ergebnisse einer Gesundheitsbefragung gesprochen haben im Unternehmen. Tatsächlich, wie hoch ist die Arbeitsbelastung, wie gestresst fühlen sich eigentlich alle. Und so eine Umfrage ist ja immer herrlich anonym, ne? Also da kann ja jeder irgendwie sein Kreuz setzen, und am Ende sieht man irgendwie so, wie geht es den Menschen durchschnittlich. Aber so steht zeigen sich nicht so richtig die Schicksale, die einzelnen Schicksale, ne, die einzelnen Gefühle dahinter. Und die Führungskraft, die hat das in dem Moment auch genutzt. Ich habe das tatsächlich so nie erlebt gehabt vorher bei der Person, aber die hat sich hingestellt und hat selber eine Geschichte erzählt, auch gar nicht allzu lang her, wo sie selber geteilt hat, was ein sehr stressiger Moment ausgelöst hat. Ne? Mhm. Also wie sie den Druck wahrgenommen hat, wie es vielleicht auch körperlich gewirkt hat, ne? Welche vielleicht auch Belastung, welche Unsicherheit das war. Und einfach um zu signalisieren, wir sollten es ernst nehmen. Ne? Und ja, auch ich habe damit meine Erfahrungen gemacht und ich würde es begrüßen, wenn wir offen darüber reden können, damit wir rechtzeitig etwas dagegen tun können. Ja. Ne? Und da hat man gemerkt, welchen Raum das erst geöffnet hat, damit nicht in dem Moment zwangsläufig, ne, aber in den nächsten Wochen und Monaten alle so nach und nach vielleicht auch ein bisschen offener darüber gesprochen haben.
Ich finde, Führungskräfte müssen ja auch Interesse daran haben, zu wissen, wie geht's eigentlich den Mitarbeitenden, ne? Was auch privat, natürlich, das macht ja was mit uns. So, um darauf dann einzugehen. So, ich finde, das ist total wichtig auf zwei Ebenen. Einmal ist es ein moralisches Thema und weil ich finde, wir sollten einfach, gehört sich einfach so und das ist, also ich habe einfach ein Interesse daran, wie geht es meinen Leuten, finde ich. Und das andere ist, natürlich geht es auch um Leistung und Menschen, die gerade irgendwie, sagen wir, einen Burnout haben oder eine Trennung durchmachen oder was auch immer, einen geliebten Menschen verloren haben, die können dann vielleicht mal nicht alles geben, das geht überhaupt nicht. So, und dass die Menschen dann offen darüber sprechen und das geht natürlich nur in einem Umfeld, wo wir eben psychologische Sicherheit haben und das schaffe ich einfach als Führungskraft, indem ich mich selber menschlich und eben verletzlich zeige, wie auch immer wir das dann labeln wollen. Ne?
Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ja, das Jahr 2026 ist in vollem Gange. Die Frage ist gerade nicht mehr, ob sich die Arbeit von HR verändert, sondern in welchem Tempo. In der aktuellen Zeit werden, finde ich, einige entscheidende Trends und Entwicklungen immer deutlicher. Zum Beispiel, wer KI ohne Orientierung einführt, riskiert einfach Verunsicherung unter den Mitarbeitenden. Wer psychologische Sicherheit als großes Thema unterschätzt, verliert Talente. Oder auch wer Flexibilität als große Qualität nicht ernst nimmt, wird als Arbeitgeber immer unattraktiver. Genau das sind Spannungen, die auch der HR Trend Report 2026 von Personio sehr klar und praxisnah beschreibt. Der Leitfaden bündelt 7 zentrale Entwicklungen, die HR im nächsten Jahr prägen werden, mit konkreten Einordnungen, Beispielen und Impulsen für die eigene HR-Arbeit. Wenn du also ein besseres Gespür dafür bekommen willst, welche People-Themen dieses Jahr wirklich auf die Agenda gehören, dann lohnt sich dein Blick auf diesen Report in jedem Fall. Den Leitfaden kannst du kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-hr-trends oder folge einfach dem Link direkt in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung für alle, die HR und Führung mit mehr Weitblick aufstellen wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Es gibt ja auch viele Führungskräfte, die sind schon ganz, ganz lange mit dabei. Die haben auch ganz andere Arten und Weisen der Zusammenarbeit und der Führung vielleicht selbst erlebt oder auch selbst mal vorgelebt zu bekommen.
Es gibt natürlich Grenzen und irgendwie als Führungskraft ist ja heute auch unsere Aufgabe, in diesem Chaos, in dem wir leben, irgendwie ein bisschen auch Klarheit und Orientierung zu geben. Und das ist ja eine riesen Herausforderung, weil wir fordern da immer so viel von den Führungskräften. Und natürlich ist es für die genauso schwer, gerade in diesem Chaos Orientierung zu finden. Ne? Also es ist ein Balanceakt, das muss ich auch dazu sagen. Immer nur Authentizität ist ein Balanceakt, sich verletzlich zeigen ist auch ein Balanceakt, weil ich kann meine Mitarbeitenden auch überfordern. Ich finde das ein guter Punkt, den du da nochmal ansprichst.
Ja. Was kann das für so einen ersten Schritt bedeuten?
Ja.
Hättest du so ein Gefühl, wenn ich jetzt, mal angenommen, ne, hier hören jetzt tatsächlich ein paar Führungskräfte zu, ich weiß, dass es so ist. Und auch einige vielleicht denken sich tatsächlich so, wir brauchen gerade diese Offenheit. Wir brauchen diesen Raum gerade mehr denn je, genauso wie du es auch betont hast, in Zeiten des Umbruchs, der Neuorientierung, der Veränderung, einfach sehr viel ehrlicher über die Situation zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Und ich sehe mich da tatsächlich schon auch als eine Person, also denkt sich die Führungskraft, da den ersten Schritt zu machen, ne, und diese Räume auch zu öffnen. Wie könnte so ein Kontext aussehen? Was könnte man sich da eventuell für einen Kontext suchen, um das zu tun? So hast du Ideen oder hast mal erlebt, wo du auch sagen würdest, darauf kann man achten, damit das am Ende auch den Effekt hat, den man sich wünscht, ne? Authentisch wirkt und trotzdem am Ende halt ein Team nicht überrumpelt und überfordert.
Mm. Ist natürlich immer ganz individuell zu sehen, aber ich glaube, insgesamt, wenn ich mir jetzt heute die Organisationslandschaft in Deutschland anschaue, glaube ich schon, dass da auch heute noch sehr viel Mut zugehört, wenn ich als Führungskraft mich jetzt mal, ich glaube, es hilft erstmal, das fällt mir jetzt gerade ein, anstatt Verletzlichkeit, Menschlichkeit zu sagen. Ich glaube, für die meisten ist das einfacher, sich menschlich zu zeigen, aber es erfordert Mut, Punkt. Also das können wir auch gar nicht kleinreden, sondern in vielen Kulturen ist es einfach genau, wie du es beschrieben hast. Es ist eben noch nicht selbstverständlich. Es wird Menschen geben, dann oft eben noch auf Top-Management-Ebenen, die genau diese Assoziation haben. Wenn du dich irgendwie menschlich zeigst, wenn du Schwäche zeigst, dann bist du keine gute Führungskraft. Von daher lässt sich das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen verändern. Aber, und da möchte ich immer wieder zu animieren, trotzdem eben mutig zu sein und trotzdem proaktiv zu sein, den ersten Schritt zu gehen und nicht zu sagen, okay, ich lehne mich jetzt zurück, ich kann eh nichts verändern und machen, sondern den ersten Schritt zu gehen. Und ich glaube, die wesentliche Voraussetzung dafür ist, das habe ich an mir selber eben festgestellt und das habe ich gerade schon beschrieben, ist wirklich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich glaube, das wird eh wichtig. Also ich würde jeder Führungskraft wirklich ans Herz legen, macht Persönlichkeitsentwicklung, macht Coaching. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das war eigentlich die beste Investition in mich selber. Weil erst wenn ich wirklich weiß, was ich besser kann als 95% oder 99% der anderen, kann ich selbstbewusst sein, kann ich selbstbewusst zu dem stehen, was ich eben nicht so gut kann. Das ist wirklich meine Erfahrung und das hilft euch auf so vielen Ebenen, wenn ihr euch genau damit beschäftigt, weil auf einmal wisst ihr, okay, wofür stehe ich eigentlich? So, was will ich verändern? Was sind eigentlich meine Leidenschaften? Was sind meine wirklichen Stärken? Das wissen die meisten ja gar nicht. So, und wenn ich das habe, dann glaube ich, kann ich auch in einer Organisation, die eben noch nicht so weit ist kulturell und nicht so reif oder noch nicht so einen hohen Grad an psychologischer Sicherheit hat, mal den ersten Schritt gehen. Und das habe ich ja damals eigentlich auch so gemacht. Und dann, glaube ich, kann man mal im Kleinen mal anfangen. So. Und dann muss man natürlich nochmal genau hingucken, was kann man da vielleicht mal teilen. Aber vielleicht einfach mal eine Geschichte, wo man wirklich einen Fehler gemacht hat. Oder wo man wirklich weiß, okay, irgendwie, das kann ich nicht. Und es muss schon auch ehrlich sein und authentisch sein. So. Und darüber mal zu sprechen und da mal zu spüren, wie das im Team ankommt und dass da wirklich, also da werden Leute dann kommen und werden sich, ich bin mir ganz sicher, irgendwie dafür bedanken und sich dafür bedanken, dass jemand mal in dieser Rolle einfach sich menschlich gezeigt hat. So, und dann, glaube ich, dann kommt da eins zum anderen. Aber deine Frage war ja noch, ich glaube, das muss man wirklich individuell sehen und mit Fingerspitzengefühl, dass man da eben nicht zu weit geht und das Team überfordert, sondern da vielleicht einfach mal klein anfängt.
Ja, total. Ich würde das auch so unterstützen, klein anfangen und es auch als Entwicklungsprozess letztlich sehen. Ne? Also es ist ja kein einmaliges Event, so ich verstreue einmal meine Menschlichkeit. Ich finde auch ein total super Punkt von dir, nochmal so zu unterstreichen, was das mit dem Gegenüber machen kann. Also ich habe es ja selber, ne, auch in diesem Moment, was ich beschrieben hatte, auch erlebt, welchen Druck, welche emotionale Last das manchmal beim Gegenüber nehmen kann. Ne? Irgendwie auch zu merken, krass, voll, der hat da auch mal einen Fehler gemacht. Ich habe da jetzt vielleicht letzte Woche auch irgendwie was total versemmelt. Ne? Mir geht es gerade auch so. Ne? Wie gehen wir gemeinsam damit um? Also allein diese mentale, emotionale Last, die das so ein bisschen wegnehmen kann von den Menschen aus dem eigenen Team, kann man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja.
Ja, total. Aber es ersetzt natürlich keine Kompetenz. Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig. Also wenn ich jetzt eine nicht kompetente Führungskraft bin und mich dann verletzlich zeige, das ist wahrscheinlich schwierig. So, aber ne, weil die Voraussetzung nicht stimmt. Ich glaube, es ist einfach, das ist immer die Voraussetzung, dass ich eine gute Führungskraft bin, dass ich kompetent bin und mich dann eben verletzlich zeige. Ich glaube, das hat einfach eine Kraft, die ist mit nichts anderem zu erreichen, weil auf einmal hast du genau Leute, die gehen auch anders mit dir um dann so und die sprechen offen über Dinge und auf einmal, und das habe ich auch gemerkt, die haben eine ganz andere Lust, Dinge voranzubringen und zu leisten. So, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Die haben ein ganz anderes Vertrauensverhältnis auf einmal, eine ganz andere Loyalität, eine ganz andere Bindung. Also ich glaube schon, dass das der Schlüssel ist. Am Ende geht es um Vertrauen in dieser Welt, die immer KI geprägter wird, die immer komplexer wird. Und das kann ich damit am ehesten erreichen.
Ja. Ich finde aber diese Differenzierung, aus welcher Situation und Rolle heraus mache ich das gerade? Fühle ich mich kompetent in meiner Rolle? Fühle ich mich sicher in meiner Rolle und mache das daraus? Und wie wirkt das versus ich bin es nicht? Ist tatsächlich, also finde ich total wichtig, dass du es beschreibst, auch nochmal total wichtig, weil welche Wirkung kann das eine oder das andere haben? Ne? Wenn ich nicht die Kompetenz zeige, wenn ich nicht ausstrahle, ich fühle mich sicher für uns auf dem Weg, auf dem wir sind, dann kann natürlich Verletzlichkeit auch eher dazu führen, dass ein Team am Ende viel mehr verunsichert ist. Ne?
Ja, das ist genau.
Oh, die Person, ne, meine Führungskraft weiß eigentlich gar nicht, was jetzt gerade Sache ist und wie es weitergeht und überhaupt und sieht sich selber auch nicht in der Kompetenz, das zu tun. Ne? Das kann ja am Ende dazu führen, dass ich selber eher tatsächlich unsicherer bin. Aber wenn ich, wie du es beschreibst, eigentlich eine gewisse Selbstsicherheit habe, ne? Also ich fühle mich in meiner Rolle klar, ich habe Vertrauen darin, dass wir einen guten Weg gehen können als Team und auch gemeinsam Lösungen finden, dann hat das, glaube ich, eine ganz andere Wirkung. Ne? Dann öffnet das eher, als dass es verunsichert. Ne? Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Unterschied.
Und, und ich glaube, Benjamin, es ist natürlich heute auch eine Illusion. Also wenn ich jetzt als Führungskraft sage, irgendwie ich weiß alles, ich kenne den Weg und ich kann genau sagen, wo wir jetzt hingehen, wie das alles passiert und so. Das ist ja, das glaubt dir ja keiner, weil das ist ja einfach nicht mehr so. Das kann auch nicht mehr die Aufgabe der Führungskraft sein, weil das nicht mehr funktioniert. Von daher ist es natürlich schon auch legitim zu sagen, okay, ich weiß selber auch nicht, wie die Welt in 5 Jahren ist, aber was ich weiß, ist, dass ich alles dafür tue, dass wir alle wichtigen Informationen haben, dass ich, dass wir verschiedene Menschen mit einbinden in Entscheidungsprozesse, dass die eben, damit die Entscheidungen gut werden, dass ich reflektiert bin, dass ich Dinge hinterfrage. Ich finde, das ist viel besser. Was tue ich denn eigentlich in dieser Situation dafür, als irgendwie vorzugaukeln? Ich kenne hier den Weg, weil den weiß ja keiner mehr.
Wir haben jetzt schon, glaube ich, echt eine ganz gute Tiefe und auch Klarheit, was kann es bedeuten, wenn ich mich selber mal einsam fühle, ne? Und wie schaffe ich es, in so einer Situation die Verbindung auch zum Team aufrechtzuerhalten und auch zu stärken. Die zweite Ebene vorhin, über die wir kurz gesprochen hatten, war eher so dieses tatsächlich isoliert oder entkoppelt sein, eventuell tatsächlich von anderen Führungskräften. Also, dass wir innerhalb einer Organisation merken, der Austausch ist gar nicht da, ne? Diese Offenheit ist gar nicht da, die gegenseitige Unterstützung ist gar nicht da und fehlt vielleicht viel, viel mehr Wettbewerb, viel, viel mehr Politik, als dass da wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb der Führung auch entsteht. Und auch das kann ja wirklich dieses, nicht nur Gefühl, sondern auch faktische, irgendwie bin ich hier entkoppelt, ne? als Führungskraft innerhalb meiner Organisation auch verstärken. Das ist ja was sehr Systemisches, ne? Aber wenn du da mal so auf Unternehmen schaust, vielleicht hast du auch schon mal ein paar Beispiele gesehen, wo das so war. Was glaubst du, was sind so die Ursachen, warum das so ist? Warum gibt es so Organisationen, wo Führungskräfte sehr voneinander entkoppelt sind und wo dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie nicht so richtig da ist und auch diese Kultur der Unterstützung nicht so richtig gelebt wird?
Ja, ich glaube, das ist schon der Punkt, dass es eben in vielen Organisationen geht es noch nicht darum oder sie sind noch nicht an dem Punkt, dass sie vielleicht verstanden haben, dass es genau darum geht, um Kooperation in einer vernetzten Welt, in der wir zusammenarbeiten müssen, um gute Resultate zu erzielen. So, das merkst du und du hast es schon gesagt, es ist oft auch, wo kommen wir her? Früher war es ja auch oft so, da hat irgendwie jeder sein eigenes Ding gemacht und war dann erfolgreich. Da ging es dann auch viel um Wettbewerb und so, aber das funktioniert eben heute nicht mehr. Und ehrlicherweise, du hast es gesagt, das ist oft im Systemthema, ne? Also wir sehen zum Beispiel, auch noch ein gutes Beispiel sind ja immer, wie sind eigentlich so Bonussysteme aufgebaut und oft werden immer noch Einzelleistungen honoriert. Dabei müsste das sich vielmehr hier zum Beispiel auch widerspiegeln, das ist nur ein Beispiel von vielem, dass es eben um Kooperation geht, dass das belohnt wird. So, also von daher glaube ich, kommen wir eben aus einer Zeit, in der das vielleicht möglich war, in der es um Wettbewerb ging, aber das ist eben in dieser Welt einfach nicht mehr erfolgreich. Und ich glaube, sowas dauert ja immer, bis sowas eben auch mitkommt. Und es hat viel damit zu tun, wie Menschen sozialisiert worden sind. Von daher ja, glaube ich, ist das ein wesentlicher Grund und liegt auf jeden Fall im System begründet. Und trotzdem glaube ich, und ich glaube, das ist so wichtig, diese proaktive Rolle, dass wir alle, jeder kann Unterschied machen. Ich glaube, da müssen wir reinkommen und diese Menschen brauchen wir eben jetzt, dass man versteht, okay, ich kann den ersten Schritt machen. Ich kann eben auch zeigen, wenn wir kooperieren, dann haben wir, können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn jeder alleine sein Ding macht.
Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil gerade wenn wir so auf so die Grenzen eines Systems manchmal schauen, dann kann so schnell dieses Gefühl entstehen von, ah, ich kann eigentlich gar nichts tun. Ne? Also wir fühlen uns irgendwie ohnmächtig. So, die Dinge sind, wie sie sind und die waren schon immer, wie sie sind. Und am besten, ich kümmere mich jetzt hier nur um meinen kleinen eigenen Vorgarten und dann wird das schon irgendwie werden. Also so eher so ein Schutzmechanismus und gleichzeitig finde ich es total wichtig, sich immer wieder zu öffnen für den eigenen Einfluss, den wir eigentlich haben können. Ja. Ne? Und wenn wir noch einen Einfluss haben können, dann am ehesten natürlich so in so einer Führungsrolle.
Es gibt schon einige, wirklich auch deutlich verändern, die auch honorieren, wenn eben kooperiert wird. Ne? Also ich glaube, da müssen wir mal gucken, welchen Anreiz geben wir denn da? Und ja, am Ende ist es natürlich schon noch, dass wir sagen oft viele Alpha-Tiere in Top-Positionen. Und ich will das auch gar nicht schlecht machen. Also es ist ja auch gut, wenn Menschen irgendwie, ne, was irgendwie auch mehr wollen, wenn sie irgendwie, es ist ja auch wichtig, wir brauchen ja Menschen. Steht überhaupt nicht im Gegensatz dazu, dass wir Menschen brauchen, die ja Bock auf Leistung haben, ne, die wirklich was verändern wollen, die wirklich auch hart arbeiten. Ich sage das jetzt mal auch, ne, in unserer New Work Bubble wird das manchmal so, wie soll ich sagen, polarisiert auf jeden Fall sehr, genau. Aber ich finde, genau darum geht es ja. Aber wir können ja heute bestimmen, unter welchen Bedingungen das eben passiert und dass die Menschen Lust darauf haben, ich sage es mal, hart zu arbeiten, das klingt so hart, aber einfach einen guten Job zu machen und mit Leidenschaft was zu bewegen, darum geht es ja heute eigentlich. So, deswegen ist es gut und ich finde, wir sollten auch weiterhin es ist auch gut, einen individuellen Anspruch zu haben. Auch ein kompetitives Umfeld ist nicht per se schlecht, aber es geht eben auch darum, wir sollten uns auch immer fragen heute, okay, wie kann ich den anderen unterstützen, dass sie ihr Ziel erreichen? Und mal ganz egoistisch gesehen, werde ich die Hilfe der anderen irgendwann auch brauchen, weil heute funktioniert das nicht mehr im Alleingang.
Ja, ich finde auch diesen Punkt von, was hat uns eigentlich, was hat vielleicht auch Führungskräfte, muss man ja sagen, vielleicht auch in einer Organisation früher mal in diese Rolle gebracht. Ne? Was war denn das Verhalten, was mich dahin geführt hat? Und wenn man tatsächlich dann irgendwie nachvollziehen kann, da schon sehr viel Ellenbogenlogik vielleicht mal dahinter gewesen, dann ist natürlich auch schon ein großer Change, ne? Irgendwie zu verlangen, so, jetzt wollen wir mal alle die Ellenbogen ablegen und jetzt geht es auf einmal um Kooperation. Es sind ja auch gewisse Muster, die sich da so einschwingen und gleichzeitig, wie du es auch beschreibst, die Frage, wo und wann machen wir den Switch und merken wir vielleicht auch, dass wir zunehmend in so einer Welt leben, die einfach so vernetzt, so komplex ist, dass dieses Silo-Denken, was ja am Ende die Folge davon ist, auch einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Innerhalb einer Organisation nur wir gegen die, sondern wir brauchen diese Vernetzung. Und da würde ich es total spannend finden, mit dir nochmal so drauf zu schauen. Ne? Mhm. Was könnten das für Best Practices sein? Was hast du vielleicht auch schon mal innerhalb von Unternehmen gesehen, was gemacht wird? Entweder was von einzelnen Personen vielleicht auch mal ausgeht. Ne? Das kann ja auch ich als einzelner Mensch sein, dem eine Initiative ergreift und sagt so, ich möchte etwas für mehr Kooperation tun, möchte nicht mehr, dass wir so entkoppelt voneinander agieren. Oder wo tatsächlich auch ein Unternehmen sagt, uns ist es total viel wert, hier diese Führungsgemeinschaft zu stärken und vernetzter aufzutreten. Was kann denn dabei helfen? Was haben wir so in unserem eigenen Einfluss?
Genau, also ich habe es gerade, das ist natürlich weniger im eigenen Einfluss, aber ich glaube immer, man kann schon auch Dinge anstoßen, ist eben, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sowas, wenn es so Vergütungssysteme gibt, dass wir da, also wir können nicht sagen, wir fordern Kooperation, aber honorieren eben nur Einzelleistung, ne? Und das funktioniert irgendwie nicht. Also da, wenn es sowas gibt, sollte sich das da auf jeden Fall auch abbilden. So, ansonsten glaube ich, wir haben das ja oft, wir sagen ja oft so dieses, wir müssen abteilungsübergreifender denken, aber irgendwie wird es dann nicht gemacht, auch auf der Ebene der Teams. Und ne, ich glaube, das ist ja entscheidend, weil die Teams müssen am Ende ja auch stark zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen auch hier, wie wichtig Führungskräfte als Vorbilder sind. Also ich glaube, wenn das Team sieht, okay, hier kooperieren auch meine Führungskräfte, dann ist das ein gutes Vorbild und das wird vielleicht auch verlangt. So, es geht darum zu kooperieren. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, also Vorbild sein als Führungskraft, weil was ich wahrnehme in den Unternehmen, ist, dass es eben auf dieser Ebene auch schon eben wenig kooperiert wird und da vielleicht zu Reibereien kommt oder schlimmer noch, dass gesagt wird, klärt ihr das mal auf eurer Ebene. So, und so funktioniert es natürlich nicht. Ne? So, also ich glaube, sichtbar als Vorbild agieren ist total wichtig. Wie agiert das Top-Management? Auch da sende ich total Signale. Also möchte ich, dass hier kooperiert wird oder nicht. Dann generell, glaube ich, ist es total wichtig. Mittlerweile gibt es ja keine wenig Projekte in einzelnen Bereichen, sondern meistens sind das Projekte, es wird ja immer projektbasierter auch gearbeitet, wo Menschen aus verschiedenen Bereichen beteiligt sind. So, und ich glaube, da ist auch immer, also einfach sehr, sehr wichtig zu gucken, okay, besetze ich das Projekt divers, ne? Nehme ich da alle mit rein, die irgendwie davon betroffen sind oder die eben Beitrag leisten können. Das sind jetzt mal so Ideen.
Also ich finde auch über erstmal unsere Team-Abteilungsgrenzen auch so ein bisschen hinaus gucken können und irgendwie auch bereit sind, genauso wie du es formuliert hast, auch mal so zu unterstützen, tatsächlich auch mal da einen Beitrag zu leisten, mit unter die Arme zu greifen und davon auszugehen, dass das irgendwie auch mal zurückkommt. Und ich finde, das ist schon erstmal so eine erste, auch wieder Haltungsfrage, muss man schon sagen. Aber ich finde auch das Zweite, und das ist natürlich dann immer gar nicht so leicht. Ich habe auch so das Gefühl, ist auch schon so ein bisschen so eine Ressourcenfrage manchmal, ne? Also wir müssen natürlich auch gucken, wie kann ich Projekte, wie kann ich operative Arbeit so planen, dass das am Ende auch möglich ist und dass mein Team auch da den Raum hat, das zu tun. Weil wenn alles nur bis auf die letzte Rille immer optimiert ist für irgendwie, wir schaffen gerade so unsere Top 3 To-Dos, auf die nur wir uns gerade konzentrieren, dann finde ich, ist so ein bisschen klar, ne, dass irgendwie niemand mehr so die Hand ausstreckt oder wie dann sagen, wenn wir Anfragen aus anderen Bereichen kommen, dass wir da gerade keine Zeit für haben. Ne?
Ich finde noch, mir fällt gerade noch ein, also ich finde, es ist auch eine räumliche Frage, also die Möglichkeit geben, sich auch auszutauschen, irgendwie auch eine Kultur, also es gibt ja einfach in Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Mikrokulturen und dann eben auch einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass sich das eben auch verbindet, ne? Dass man sich auch mal informell austauscht und das finde ich noch spannend eigentlich, ne? Was da auch damit auch möglich ist. Dann fällt mir noch ein, sowas wie, mittlerweile machen ja viele Teams auch Retros, dass man da auch einbaut regelmäßig mit, okay, wie habe ich denn irgendwie andere unterstützt? Das finde ich auch irgendwie eine schöne Frage, dass man immer wieder das auch ins Bewusstsein bringt. Und ich hatte noch eine Idee. Genau, viele Unternehmen machen ja regelmäßig, setzen sich Ziele, ne, in Form von OKRs oder jeder macht das ja auch anders. Aber auch, dass man hier, also ich kenne es in vielen Unternehmen, dann macht man das pro Abteilung so und dann müssen andere Abteilungen ja unterstützen. So und dann schreibt man die da rein und so und das ist dann so, ohne dass man miteinander spricht, was jetzt so auf den ersten Blick schon mal so, nee, wie kann das denn sein? Aber die Realität ist häufig noch so, dass man sagt, okay, wir machen das direkt auch gemeinsam. Also wir müssen da irgendwie zusammen, ne, weil es eben so vernetzt ist, so also die Dinge auch gemeinsam definieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal fürs Commitment, dass es nicht so ist, ich gebe dir den Auftrag, sondern lasst mal gemeinsam gucken, was ist denn hier, woran wir den größten Nutzen. So, ich glaube, das ist auch noch entscheidend. Da könnte man jetzt sicherlich nochmal überall reingehen und gucken, okay, wie können wir denn eine Kooperation stärken? Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber es sind erstmal gute Ansätze.
Ja, total. Ne? Und am Ende geht es, glaube ich, auch mal so um den ersten Food for Thought und auch zu verstehen, welchen Einfluss können wir selber nehmen, insbesondere vielleicht auch in Situationen, wo wir uns vielleicht in der Führung mal so ein bisschen entkoppelt fühlen. Und ich glaube, das ist was tatsächlich gar nicht so wenige betrifft und wo wir aber heute auch schon drüber gesprochen haben, was uns, glaube ich, auch im Weg steht, wenn wir so diese Zukunft gestalten wollen, die uns da gerade bevorsteht. Und Laura, vielleicht so für uns als kleinen Abschluss auch noch, wenn ich auch über Zukunft spreche und wir haben ja heute jetzt auch schon uns mal so ein vermutlich schon großes Zukunftsthema reingewagt, was ja auch von uns, glaube ich, schon ein mutiger Schritt, mal uns mit Einsamkeit hier zu beschäftigen. Aber New Leadership ist ja mehr als das. Für alle die sich mit einer neuen, modernen Art von Führung beschäftigen wollen, wenn du es vielleicht so für dich auf den Punkt bringst, was besonders an New Leadership und für wen ist das Buch vielleicht auch ein guter Weg, sich mal mit einer zukunftsorientierten Führung auseinanderzusetzen?
Also ich fange mal von hinten an. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, das Buch ist für alle gut, weil es verändert sich ja gerade alles. Ne? Also auch die mal irgendwie Führung gelernt haben oder da sehr erfahren sind, was super ist. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig vor dem Hintergrund, dass sich einfach alles so grundlegend verändert, glaube ich, ist das schon der beste Beweis dafür, dass wir eben auch eine grundlegend andere Herangehensweise brauchen und auch Führungsweise. Ne? Weil so können wir nicht weitermachen. Das funktioniert einfach in Zukunft nicht mehr. Von daher glaube ich, sowohl erfahrene Leader, die aufbauen können auf ihren Erfahrungen, aber das einfach nochmal kritisch mit diesem Buch reflektieren können. Ist das eigentlich noch zeitgemäß oder wo muss ich Dinge anpassen oder anpassen oder vielleicht auch neu lernen, anders machen? Und natürlich aber auch für Menschen, die noch nicht in der Führungsrolle sind und gerne Führungskraft werden wollen, wie funktioniert das eigentlich in Zukunft so? Worauf muss ich achten? Wo ist es notwendig, einfach Kompetenzen aufzubauen? Und wenn ich das ist natürlich so Leadership mal in einem Satz zusammenzufassen, natürlich eine große Herausforderung, aber ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Führungsstile und jeder definiert es wahrscheinlich auch anders. Aber aus meiner Sicht ist es, also es ist ein menschenzentrierter Führungsstil, der eben im Kern, und das glaube ich ist anders, davon ausgeht, dass Menschen von Natur aus leistungsbereit sind und über ungenutztes Potenzial verfügen, das sie heute noch nicht unbedingt entfalten. Weil wir sehen es, also ich habe es oft gesehen, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, wie viele Menschen, und ich gehörte da auch zu, die eigenen Stärken nicht können und nicht kennen und auch die Leidenschaften nicht und deshalb aus meiner Sicht in den falschen Jobs sind. Also ich glaube, hier haben wir Riesenpotenzial, auch in diesem Land. Ne? Also ich glaube, es ist auch eine Antwort auf die wirtschaftliche Herausforderung, die wir haben, dass wir Führungskräfte haben, die Potenzial sehen und entfalten, was wir heute eben nicht tun, weil es sind ganz viele Menschen einfach in komplett falschen Jobs. Und vielleicht der letzte Absatz, die über Potenzial verfügen, was sie entfalten können, wenn sie ehrlich und wertschätzend gefordert werden. Ich glaube, das ist noch entscheidend. Und damit möchte ich auch darauf eingehen, dass es hier kein Kuschelkurs ist oder so, wie es ja oft manchmal gesagt wird, okay, jetzt stellen wir die Menschen in den Vordergrund, jetzt geht es nur noch darum, wie geht es den Menschen und so weiter. Das ist ja schön und gut, aber es geht um Leistung. Ja, es geht um Leistung. Und wenn wir in Zukunft Spitzenleistung wollen, dann müssen wir die Menschen in den Fokus setzen, weil es geht ja genau darum, aus meiner Sicht, eben, wenn wir ein positives Menschenbild haben, dann wollen die Menschen einen guten Job haben, dann wollen sie gewertschätzt werden, dann wollen sie Anerkennung, dann wollen sie etwas leisten, was irgendwie nachhaltig ist, womit sie einen Unterschied machen können. So, und ich glaube, es ist sogar die Aufgabe einer Führungskraft, genau das klarzumachen. Und das können wir aber sehr wertschätzend machen und sehr konstruktiv. Und da finde ich eben nochmal da eine Empfehlung, das Konzept Radical Candor, das werden die meisten hier kennen wahrscheinlich. Das finde ich einfach sehr, sehr cool. Das ist kein Widerspruch, dass wir auch mal über Leistungsdefizite sprechen, aber das eben sehr wertschätzend tun.
Sehr, sehr stark. Und ich habe auch so in deinen abschließenden Sätzen auch nochmal so das Gefühl, es geht viel, viel mehr um so eine Verbindung von verschiedenen Dingen. Ne? Ja. Also wir wollen Wettbewerb und Kooperation zusammenbringen und das so ein bisschen zusammenzubringen und diese Widersprüche aufzulösen und zu überlegen, wie kann Führung auch mit dieser zumindest manchmal scheinbar Widersprüchlichkeit auch umgehen. Ne? Und wie kann das gelingen, dass das schon sehr, sehr stark der Kern davon ist.
Ja, voll auf den Punkt. Ich glaube, das müssen wir lernen.
Ja. Mhm. Laura, richtig cool. Wir werden das Buch natürlich verlinken und alles über dich und zu dir, was man noch so nachlesen kann. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herzensempfehlung auch von mir, da unbedingt zuzuschlagen, reinzulesen und sich mitnehmen zu lassen in diese neue Arbeitswelt und die neue Art von Führung, die wir in Zukunft brauchen werden. Laura, ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute. Viel Freude auch, das Buch in die Welt zu bringen und hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
Hat wie immer Spaß gemacht, Benjamin. Alles Gute. Tschüss.
Das war Leading Well heute mit Laura Bornmann. Was bei mir aus diesem Gespräch wirklich hängen geblieben ist, ist, dass es ganz unterschiedliche Arten von Einsamkeit in der Führung geben kann. Die eine fühlt sich manchmal wie ein Einsamsein an, weil sich vielleicht Beziehungen verändern, weil sich auch unsere Rolle verändern. Und die andere ist eher ein Isoliertsein, ist ein wirklich reales Vereinsamen, weil Führungskräfte zu wenig miteinander sprechen, weil wir zu wenig miteinander kooperieren, zu viel in Politik, auch in Wettbewerb gefangen sind. Ich finde, Laura bringt es ziemlich gut auf den Punkt, wenn sie sagt, in einer zunehmend vernetzten Welt ist Kooperation kein Wohlfühlthema, sondern sie ist die Voraussetzung für gute Ergebnisse. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir als Führungskräfte heute nicht alles immer alleine klären, alles alleine entscheiden oder auch wissen müssen, sondern dass wir viel, viel mehr Orientierung geben, dass wir ehrlich bleiben, aber vor allen Dingen, dass wir Räume schaffen, in denen Menschen sich trauen, Dinge auszusprechen und auch miteinander über die wichtigen Dinge zu sprechen. Meine Einladung deswegen an dich, frage dich doch mal, wer ist denn gerade deine Peer Group oder was ist auch eine Peer Group, in die du mehr reinwachsen möchtest, wo du die Verbindung noch etwas mehr stärken möchtest? Und was wäre ein erster Schritt dahin? Vielleicht einen Austausch zu suchen, einen Austausch zu stärken, den ersten Schritt zu machen, dich mitzuteilen, vielleicht auch mal verletzlich zu zeigen. All das sind Mittel und Wege, ein bisschen weniger Einsamkeit in der Führung zu spüren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach auch direkt bei LinkedIn. Wenn du magst, kannst du auch uns darüber hinaus unterstützen, indem du uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts dalässt. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Inhalte, diese Impulse und Gespräche noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Teamworkshops oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Infos, wie du mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.